Weltspiegel, Thema.
Deutschland bekommt einen Preis auf CO2. Wer das klimaschädliche Treibhausgas Kohlendioxid ausstößt, der soll auch dafür zahlen. Los geht es im übernächsten Jahr mit 10 Euro für eine Tonne. Viel zu wenig, bringt nichts, sagen die einen. Zu teuer für Wirtschaft und Verbraucher, sagen die anderen. Aber wie läuft das eigentlich anderswo? Darum geht es in diesem Weltspiegel-Podcast. Zahlen fürs Klima. Ist eine CO2-Steuer die Lösung? Ich bin Björn Dahke. Eine Steuer auf CO2 gibt es in Schweden schon lange, seit 28 Jahren. Christian Stichler ist unser ARD-Fernsehkorrespondent in Stockholm. Christian, wie funktioniert das bei euch in Schweden mit der CO2-Steuer?
Eigentlich ist das Prinzip relativ einfach. Jede Tonne fossiler Brennstoff, also Kohle, Gas oder Erdöl, wird besteuert. Und zwar dort, wo er sozusagen das Land erreicht, bei den Importeuren, die müssen die Steuer abführen. Und natürlich geben diese dann die Steuer auch weiter an den Verbraucher und an den Kunden, der das Öl oder die Kohle oder das Gas kauft. Das kann man zum Beispiel beim Benzin ganz schön anschaulich darstellen. Bei einem Liter Normalbenzin macht die CO2-Steuer in Schweden umgerechnet circa 25 Cent aus. Also das bezahlt am Ende jeder Verbraucher beim Tanken, wenn er sein Auto betankt, an Kohlendioxidsteuer.
Da hat uns unsere Userin Antje Reinhardt bei Facebook gefragt, was passiert mit dem Geld? Also fließt das einfach in den schwedischen Haushalt dann?
Erstmal ist es so rein formal, tatsächlich die CO2-Steuer geht in den großen Haushalt ein und wird sozusagen nicht zweckbestimmt, ganz bestimmt für besondere Projekte eingesetzt. Allerdings, die schwedische Regierung fördert mit dem Geld, das aus der CO2-Steuer eingenommen wird, zum Beispiel den Umstieg auf regenerative Energien, Windkraftanlagen etc. Also es gibt da einen Wechsel sozusagen von der einen Steuer zur anderen. Muss man allerdings auch dazu sagen, es wurde im Zuge der Einführung der CO2-Steuer auch die Einkommenssteuer gesenkt. Aber wie gesagt, es geht nicht in einen bestimmten Topf, sondern es geht in einen allgemeinen Haushalt. Die schwedische Regierung sagt aber, dass diese Gelder insbesondere dem Umstieg auf nachhaltige Energien zugutekommen sollen.
Und hat sich das, diese Hoffnung auch bewahrheitet? Hat die CO2-Steuer was gebracht, messbar?
Ja, wir haben in den vergangenen Tagen mit einer ganzen Reihe von Leuten hier in Schweden gesprochen und es gibt zumindest zwei Bereiche, wo man definitiv sagen kann, dass es eine Veränderung gegeben hat in den knapp 30 Jahren. So lange gibt es die Steuer ja schon. Das eine ist die Heizung. Es gibt in Schweden praktisch keine Ölheizung mehr. Die Ölheizungen sind ausgestorben. Das hat sich wirtschaftlich auch nicht mehr gelohnt. Und die Wärmepumpe ist sozusagen in Schweden das Heizmittel der Art, wenn man ein Einfamilienhaus beheizen möchte. Dann wurde in Schweden gleichzeitig traditionell sehr stark die Fernwärme ausgebaut, schon seit den 60er Jahren. Und da haben wir hier mit Ulf Wikström von Stockholm Energie, das ist einer der größten Stromlieferanten und auch Wärmelieferanten hier in Stockholm, gesprochen. Und der hat uns erklärt, was die CO2-Steuer da bewirkt hat bei der Fernwärme.
Wir sind ein kaltes Land und wir brauchen Wärme. Und dafür schon war uns
ja, er sagt, Schweden ist ein kaltes Land, wir brauchen die Wärme. Die schwedischen Kommunen haben die Fernwärme in den 60er Jahren ausgebaut. Und seit man 91 die CO2-Steuer eingeführt hat, wurden nach und nach die alten Anlagen, die mit Gas und Öl betrieben wurden, mit Biobrennstoff betrieben, also umgestellt. Und dadurch ging der CO2-Ausstoß also erheblich zurück. Das heißt, hier bei der Fernwärme hat es einen Wechsel gegeben des Energieträgers. Heute werden die großen Anlagen fast ausschließlich mit Biobrennstoff betrieben, das heißt mit Abfallresten aus der Holzindustrie.
Jetzt ist bei uns in Deutschland ja die große Sorge, wenn jetzt eine CO2-Steuer kommt, dann schadet das der Wirtschaft. Kann man jetzt nach knapp 30 Jahren in Schweden sagen, hat das der Wirtschaft dort geschadet?
Nein, nicht wirklich. Man muss allerdings, das gehört auch zur Wahrheit dazu, sagen, dass die großen, die Schwerindustrien in Schweden, von denen gibt es ja auch einige, zum Beispiel die Stahlindustrie, von Anfang an ausgenommen wurden. Die nehmen mittlerweile am Emissionshandel der EU teil, sind allerdings nicht von der CO2-Steuer betroffen. Das wird in Schweden im Augenblick sehr stark diskutiert. Viele fordern, das muss auch umgestellt werden. Allerdings, die Schweden haben das ja nicht von heute auf morgen umgestellt, so wie das vielleicht bei uns jetzt diskutiert wird, sondern in 30 Jahren. Und die CO2-Steuer hat mal angefangen mit ungefähr 30 Euro pro Tonne und ist jetzt bei 115 Euro pro Tonne. Das ist die höchste der Welt. Also es gibt da einen langsamen Wechsel und deswegen konnte die Industrie sich eben auch anpassen.
Schweden also Vorreiter beim Klimaschutz, aber die haben ja auch weiter noch ihre Atomkraftwerke laufen, glaube ich.
Ja, das ist richtig. Es gab mal in Schweden in den 80er Jahren den Beschluss, aus der Atomkraft auszusteigen. Das war kurz nach Tschernobyl. Allerdings von diesem Ausstieg ist mittlerweile keine Rede mehr. Dazu hat sicherlich auch die ganze Diskussion um den Klimawandel und die CO2-Neutralität geführt. Wir haben für die Weltspiegel-Geschichte auch in Forsmark gedreht. Das ist eines der ganz großen Atomkraftwerke und auch das wohl künftige Atomendlager. Vattenfall betreibt dort dieses Atomkraftwerk. Und Josef Nelin von Vattenfall hat uns erklärt, dass die Atomkraft in Schweden tatsächlich noch lange nicht am Ende ist. Vattenfall hat Milliarden schwedische Kronen investiert in die Erneuerung und die Renovierung der Atomkraftwerke, sodass die in Schweden noch in den nächsten 20, 30 Jahren genutzt werden können. Also die Atomkraft bleibt in Schweden eine Zukunftsenergie.
Und wie wird diese Steuer bei den Schweden wahrgenommen? Also wenn ich in Schweden bin, habe ich immer den Eindruck, die zahlen gerne ihre Steuern. Ist das auch bei der CO2-Steuer so?
Grundsätzlich gilt, dass die CO2-Steuer etwas ist, was die Leute in ihrem Alltag kaum bemerken. Beim Benzinpreis, wie gesagt, steckt sie drin. Aber das Benzin ist in Schweden relativ teuer. Auch ohne die Steuer wäre es teuer. Das heißt, so ganz spürbar im Alltag ist die Steuer nicht. Allerdings, sie hat im Hintergrund schon dazu geführt, dass die Schweden sich überlegen, wie man künftig Energie produziert. Und da spielt eben auch der Wald eine ganz wichtige Rolle. Wir haben mit Per-Uwe Torstensson, einem Forstingenieur aus Falun in Dalarna, gesprochen. Den haben wir begleitet und der ist selber im Wald aktiv und hat eben erklärt, dass der Wald auch eine wahnsinnig wichtige Ressource ist, auch für die Zukunft. Er sagt, der Wald ist eine ausgezeichnete Energiequelle, nämlich wenn man statt mit Beton, zum Beispiel mit Holz baut, dann hilft es der Umwelt und auch wenn man das, was aus der Forstwirtschaft übrig bleibt, in Kraftwerke steckt, ist das besser als fossile Energie zu vertreiben. Also auch da hat es sozusagen einen Wechsel gegeben hin zum Wald als Energieträger und auch als Ressource der Zukunft.
Wie sieht das beim Fliegen aus? Flugscham ist ja so eine Bewegung in Schweden. Man schämt sich dafür zu fliegen und sucht nach Alternativen. Funktioniert das?
Es funktioniert. Es gibt in Schweden neuerdings wieder Charterreisen per Zug. Also es wird ein Zug gemietet, eine der großen schwedischen Tageszeitungen macht das. Und dann kann man mit diesem Zug tatsächlich von Schweden, von Stockholm über Deutschland bis nach Norditalien fahren, ohne einmal umzusteigen. So etwas gibt es wieder. Allerdings, auch das gehört zur Wahrheit, die schwedische Fluggesellschaft SAS hat in diesem Sommer eine der höchsten Passagierzahlen verzeichnet. Also es gibt hier schon so ein Wechsel, allerdings ganz ehrlich, eine Massenbewegung ist es noch nicht. Wie wir gehört haben, Schweden ist ein kaltes und dunkles Land, gerade im Winter. Und da wollen die Leute eben auch manchmal in die Ferne und in die Wärme.
Und wie machst du das mit deinem Team? Ihr seid ja aus dem ARD-Studio in Stockholm für ganz Skandinavien und für das Baltikum zuständig. Wenn ihr auf Drehreise geht, fliegt ihr oder nehmt ihr jetzt den Zug?
Ja, aufgrund von Zeitengpässen müssen wir dann doch öfter mal in den Flieger steigen. Allerdings, das finde ich, hat nicht nur die Diskussion über die Flugscham hier in Schweden gebracht, sondern auch nicht zuletzt Greta Thunberg, die ja hier aus Stockholm ihren Zug um die Welt angetreten hat. Wir diskutieren eigentlich vor jeder Drehreise, wie wir dorthin kommen und ob man nicht auch vielleicht mit dem Schiff oder mit dem Bus oder auch mit dem Zug fahren kann. Das ist mit dem ganzen Equipment, das wir mitnehmen fürs Fernsehen, manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir waren zum Beispiel vor 2 Wochen in Helsinki drehen. Da wäre man vielleicht früher dann doch noch in den Flieger gestiegen, weil es schneller geht. Wir sind mit dem Schiff, mit der Fähre rübergefahren, haben unser Bus mitgenommen und das ganze Equipment. Also es ist immer wieder ein Abwägen und ein Kompromiss. Aber zumindest wir diskutieren darüber, wie wir unsere Drehreisen organisieren.
Christian Stichler aus Stockholm, wo es schon seit knapp 30 Jahren eine CO2-Steuer gibt. Keine Spur von Protesten also gegen die CO2-Steuer in Schweden. In Frankreich läuft das ein bisschen anders. Die Steuer hat dort Diesel und Benzin deutlich teurer gemacht. Und deshalb sind auch hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Und viele davon hatten gelbe Westen an. Barbara Kostolnik hat das für den ARD-Hörfunk in Paris verfolgt, war dort 5 Jahre lang Korrespondentin. Und jetzt schaut sie im Hauptstadtstudio in Berlin auf die deutsche Politik. Barbara, war das wirklich die CO2-Steuer, die da der Auslöser für die Gelbwestenbewegung war?
Also ich würde sagen, es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also das ganz bestimmt. Da haben sich dann die Franzosen, vor allem viele Pendler, viele Franzosen auf dem Land gedacht, was soll das? Wir werden immer weiter ausgepresst. Wir müssen viel mit dem Auto fahren. Und jetzt kommt dann noch diese CO2-Steuer da oben drauf, die im Übrigen nicht von Macron eingeführt wurde. Das muss man vielleicht immer dazu sagen. Die wurde schon 2014 eingeführt von François Hollande, einem Sozialisten, und dessen Ex-Lebensgefährtin Ségolène Royal, die da ausführende Umweltministerin war. Also es war mitnichten der böse Macron, der die Steuer eingeführt hat. Er hat sie eben nur erhöht um ein paar Cent, aber das war dann wirklich trop, haben die Franzosen gesagt, zu viel, weil eben der Spritverbrauch für Vielfahrer dadurch viel teurer geworden ist. Frankreich ist ja auch ein Riesenflächenland, muss man dazu sagen. Die Leute sind lange unterwegs, vor allem auf dem Land. Und da haben die dann gesagt, jetzt reicht's. Aber es kam auch noch dazu, dass Macron eben als Präsident der Reichen geschmäht wurde. Na, der hat ein Paket zur Steuerentlastung der Wirtschaft, die Vermögenssteuer abgeschafft und so. Und das schwang immer so mit. Und dann haben die Franzosen eben auf dem Land gesagt, nee, jetzt ist gut, jetzt reicht's, und sind tatsächlich auf die Straße gegangen. Aber es war sozusagen der letzte Tropfen.
Da haben wir eine Userfrage bei Facebook bekommen, die so ein bisschen dazu passt. Igor Inan schreibt: Ich will nicht sagen, dass wir Menschen mit unserem Lebensstil nicht unschuldig sind, aber es gibt Möglichkeiten, ohne den einfachen Bürger zu strafen, sondern mal bei denen anfangen, Steuern zu nehmen, die überwiegend dafür verantwortlich sind. Damit meint er große Unternehmen und Konzerne. War das auch so ein Motiv? Also jetzt nehmen Sie es wieder von uns Kleinen und die Großen lassen Sie davon kommen?
Das ist genau das gewesen. Ich habe mit vielen Gelben Westen vor Anfang, als sie noch nicht so radikal waren, gesprochen. Und viele von denen haben gesagt, wir haben überhaupt nichts gegen Umweltschutz und Klimaschutz. Und wir müssen das so machen. Auch Priscilla Lidowski, das ist eine, die sozusagen dieses gelbe Feuer gestartet hat mit ihrer Petition. Wenn du mit der gesprochen hast, hat die gesagt, hey, uns ist das wichtig, Umweltschutz. Aber es kann auch nicht sein, dass die Großen, also Google, Facebook, Amazon und so weiter, dass die Steuern hinterziehen ohne Ende, beziehungsweise erstmal gar keine Steuern bezahlen. Und bei uns, also bei den Leuten, die wirklich darauf angewiesen sind, die nicht wissen, wie wir über den Monat kommen, wir müssen das dann bezahlen. So geht's nicht.
Also Gelbwesten, das war auch immer ein sozialer Protest.
Absolut. Das war tatsächlich der soziale Protest. In Frankreich ist ja sozialer Protest immer sehr radikal und auch sehr verbreitet, immer schon, egal ob das gegen Arbeitsmarktreformen geht oder so. Aber das ist auf jeden Fall eine soziale Geschichte, eine Geschichte auch Stadt gegen Land. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das ein bisschen immer untergeht, das ich aber auch wichtig finde. Man hat zum Beispiel in Frankreich die Höchstgeschwindigkeit auf Landstraßen von 90 auf 80 runtergesetzt. Und da hat sich quasi das halbe französische Hinterland fürchterlich aufgeregt und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt kassieren sie uns da auch noch ab, und haben überall Blitzer hingestellt natürlich, um das zu kontrollieren, aber auf dem Land kam das halt so an, die kassieren uns ab. Und weil die alle in der Stadt sind und da ist 80 kein Thema und 90 kein Thema, in Paris ist höchstens mal ein Thema, ob du schneller als 10 km/h vorwärts kommst, hat man gesagt, das ist wieder so eine typische Pariser städtische Arroganz, und das hat auch dazu beigetragen.
Autofahren ja generell auch ein fürchterlich emotionales Thema, da geht es ja auch um Freiheit so ein bisschen wahrscheinlich.
Das ist genau der Punkt. Aber ich habe mir immer vorgestellt, weil es immer heißt hier, die Gelben Westen, die kommen nach Deutschland. Und da muss ich wirklich immer total grinsen, weil stellen wir uns mal vor, in Deutschland würden Straßen blockiert. Ich glaube, es gäbe Tote. Weil das kann man doch in Deutschland nicht machen, dass man Straßen blockiert, Autofahrer behindert. Niemals. Und diese Gelben Westen haben ja damit angefangen, die Rond-Points, also diese Kreisverkehre, zu blockieren. Und da waren kilometerlange Staus. Ich stand da öfter drin und habe gedacht, ich komme nicht vorwärts, ich werde verrückt. Aber die Franzosen sind da tatsächlich ein bisschen lockerer drauf. Aber ich glaube, in Deutschland wären die Leute durchgedreht. Deswegen glaube ich, dass die Gelben Westen mit diesem Konzept der Kreisverkehre und Straßen blockieren hier keine Chance hätten.
Das heißt, dieses Argument, was es in der politischen Debatte in Deutschland auch gibt, wir dürfen das jetzt mit dem Klimaschutz nicht übertreiben, sonst steigen uns die Leute wie in Frankreich aufs Dach. Hältst du nicht für berechtigt?
Ich habe das wieder gehört auf der Regionalkonferenz der SPD in Potsdam und ich habe gedacht, Junge, du hast echt nichts begriffen. Also das wird immer als Argument vorgebracht, jetzt auch bei diesem Klimapaket, dass man sagt, wir dürfen die einfachen Bürger nicht belasten. Aber wie will man denn Menschen, die sich angeblich nicht leisten können, für das Klima ihren Beitrag zu leisten, wie will man die denn dazu anregen, dass sie für das Klima einen Beitrag leisten? Will man die dann komplett aussparen? Es geht doch darum, dass man die Leute sensibilisiert, dass man sagt, hey, musst du jetzt unbedingt diese Reise machen? Musst du unbedingt mit diesem Billigflieger irgendwo dahin fliegen? Oder verzichtest du vielleicht nicht mal darauf? Oder versuchst du eben, dass du mit der Bahn fährst? Oder wenn du auf dem Land wohnst und du kommst nicht zur Arbeit ohne Auto, machst du dann vielleicht eine Fahrgemeinschaft? Das ist natürlich alles unbequem, aber zum Beispiel in Paris, kleiner Sprung, aber trotzdem, glaube ich, logisch nachzuvollziehen. In Paris fährt keiner mehr Auto, weil es einfach total unbequem ist. Und wenn ich gucke bei meinen Eltern auf dem Land, da fährt kein Mensch mit dem Fahrrad oder läuft zum Bäcker. Der Bäcker ist, würde ich mal sagen, 1 Kilometer entfernt. Kein Mensch würde da auf die Idee kommen, da hinzulaufen. Dann nimmt man einfach das Auto.
Und einen E-Scooter gibt es da auch nicht.
Und E-Scooter gibt es da auch nicht, genau. Dann nimmt jeder das Auto, weil er es kann. Und ich glaube, das ist der Punkt.
Ja. Und wenn du das mal vergleichst, du hast 5 Jahre in Frankreich gelebt, jetzt bist du in Berlin. Wer sind die besseren Klimaschützer, die Franzosen oder die Deutschen?
Also meine französischen Freunde würden sagen, wir natürlich, die Franzosen, weil wir haben den Atomstrom und das ist ein sauberer Strom und der ist viel besser in der CO2-Bilanz. Ich habe mich da schon so gestritten, wirklich, dass die Fetzen geflogen sind, aber die sind unbelehrbar. Wenn ich sage, und wohin mit dem Atommüll, dann ist das überhaupt kein Thema. Ich meine, das muss man ja irgendwo lagern, entlagern, zwischenlagern, wieder aufbereiten und so weiter. Dann sagen die glatt, da werden wir schon was erfinden. Der Menschheit ist immer schon was eingefallen. Wir haben Ingenieure, die werden da schon irgendeine Lösung finden. Da stehe ich echt daneben und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, wie verblendet man ist. Ich würde sagen, die Franzosen holen auf, um die Frage abschließend zu beantworten. Und wenn ich nach Paris gucke, muss ich echt sagen, das ist schon der Hammer, was da passiert ist in den letzten 5 Jahren. Es gibt jetzt da Fahrradschnellwege, die Leute fahren wie die bekloppten Fahrrad. Das war vor 5 Jahren, war ich da ganz alleine, wenn ich jeden Morgen hin und jeden Abend zurück zur Arbeit gefahren bin, war ich quasi als Fahrradfahrerin echt alleine auf der Straße. Und jetzt musste ich mich schon in die Schlange einreihen. Also ich finde, das ist echt eine gute Entwicklung.
Barbara Kostolnik über Klimaschutz und die CO2-Steuer in Frankreich. China stößt neben den USA das meiste Kohlendioxid aus, gilt als absoluter Klimasünder. Axel Dorloff lebt in Peking und berichtet für den ARD-Hörfunk von dort. Axel, stimmt eigentlich dieses Image noch? Klimasünder China?
Da würde ich sagen ja und nein. Ja, weil sie immer noch der größte Klimasünder sind, jedenfalls wenn wir den Ausstoß von Kohlendioxid als Grundlage nehmen. Kein Land der Welt stößt mehr Kohlendioxid aus als China. Weltweit wird noch immer rund die Hälfte aller Kohle hier in China verbrannt. Und dreckige Kohle ist auch immer noch der mit Abstand wichtigste Energieträger. Ungefähr 2/3 des Energiebedarfs decken die Chinesen mit Kohle ab. Aber auch nein, muss man antworten. Das Image stimmt so nicht mehr ganz, weil sich Chinas Haltung zum Klimaschutz sehr stark verändert hat in den vergangenen Jahren. Also früher galt China ja als großer Blockierer und Verhinderer auf den Weltklimakonferenzen, weil sie immer Angst hatten, dass das irgendwie ihr Wirtschaftswachstum gefährden könnte. Das ist spätestens seit Paris 2015 nicht mehr der Fall. Heute spielt China durchaus eine sehr konstruktive Rolle auf diesen Klimakonferenzen, trägt die Abkommen immer mit. Sie erkennen das Problem auch als solches an, anders als die derzeitige Regierung in den USA. Und China will den Klimawandel aufhalten, will ihn politisch mit Instrumenten bekämpfen und treibt deshalb zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv voran, also ist mit Abstand weltweit der größte Investor, Hersteller und auch Entwickler im Bereich der erneuerbaren Energien.
Was hat denn zu diesem Umdenken geführt in China?
Ja, ich glaube, vor allen Dingen hat dazu geführt, dass man erkannt hat, dass ihnen das irgendwie alles auf die Füße fällt. Für China ist es ja wichtig zu wissen, die Volksrepublik steht ökologisch kurz vor dem Kollaps, egal ob Wasser, Luft oder Erde, im Prinzip ist alles verschmutzt und verseucht. Die Regierung in Peking hat eingesehen, dass das so nicht weitergeht. Xi Jinping selbst, also der Staats- und Parteichef, hat sich ja diese ehrgeizige Klimapolitik zu eigen gemacht. Er hat zu Amtsantritt gesagt, klares Wasser und grüne Berge, das sei so wichtig wie Gold und Silber. Und die Maßnahmen gegen diese immense Umweltverschmutzung, insbesondere gegen die dramatische Luftverschmutzung in China, diese Maßnahmen sind ja dann auch immer Maßnahmen gegen den Klimawandel. Das geht Hand in Hand. Und deshalb passt da das nationale Interesse Chinas sehr gut zur internationalen Klimaschutzpolitik. Also Nachhaltigkeit, Klimaschutz, das hat in China durchaus einen hohen Stellenwert erhalten. China weiß ja auch, wenn man hier so durchs Land reist, dass es eines der Länder ist, die der Klimawandel am härtesten trifft. Also viele der größten Städte liegen ja hier an der Ostküste und sind auch vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Wasserknappheit ist ein großes Problem. Die Zunahme von Dürren, von Überschwemmungen liest man tagtäglich in chinesischen Medien. Temperaturanstieg hat schon jetzt erhebliche Auswirkungen auf das Land. Es liegt also wirklich in Chinas nationalem Interesse, alles zu tun, was es kann.
Und wie läuft dann Klimapolitik auf Chinesisch? Also bei uns wird lange diskutiert, da wird ein Kohlekompromiss gesucht. In Frankreich gibt es Gelbwestenproteste, haben wir gehört. Wie sieht das in China aus?
Ja, ich meine, mit der offenen Debatte ist das ja hier in China so eine Sache. Aber ich beobachte schon, dass zum Beispiel eine Debatte darüber, wie sich der Ausstoß von Kohlendioxid reduzieren lässt oder wie er sich auch managen lässt, am Beispiel Emissionshandel, diese Debatten gibt es. Die sind auch im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes erstaunlich offen, sogar in den chinesischen Staatsmedien ungewöhnlich offen. Das liegt daran, dass das Thema den Rückhalt der Zentralregierung hier in Peking hat. Das macht es einfacher, natürlich darüber zu schreiben und Dinge zum Beispiel von Provinzen einzufordern, weil das ist ja immer das Problem in China. Es gibt dann tolle landesweite Vorschriften, zum Beispiel für Fabriken, bestimmte Filteranlagen einzubauen. Aber vor Ort in den Provinzen hält sich dann keiner dran. Und da setzt das auch keiner durch, weil die Provinzfürsten dann an die Wirtschaft Wirtschaftswachstum denken. Und da gibt es dann sogar in China eine Art investigativen Journalismus, der aus Peking sozusagen toleriert, vielleicht sogar gewollt wird. Aber insgesamt ist es natürlich so, Gelbwesten haben wir hier nicht. Es wird viel mehr von oben bestimmt. Das macht es autoritärer, weniger auf Kompromisse ausgerichtet. Aber China kann halt auch klimapolitisch sehr schnell in eine bestimmte Richtung gehen. Wenn Sie was gut finden, machen Sie das einfach, ohne dass es dazu eine öffentliche oder offene Debatte gibt oder geben muss.
Du hattest ja schon das Stichwort genannt, Emissionshandel. Da soll ja das größte Emissionshandelssystem der Welt entstehen. Wie soll das funktionieren?
Ja, den Startschuss, den gab es schon im Dezember 2017, zumindest für den Testlauf. Das umfasst zunächst nur den Energiesektor, aber allein dort immerhin 1700 Firmen. Das Prinzip ist ähnlich den anderen Systemen, die es weltweit gibt. Die Idee, Marktkräfte sollen es richten. Es gibt dann Ausstoßquoten und es darf mit Kohlendioxidpunkten gehandelt werden. Die Firmen bekommen jeweils eine Obergrenze genannt. Wer drunter bleibt, kann seine übrigen Quoten an Firmen verkaufen, die mehr Kohlendioxid ausstoßen, als sie eigentlich dürfen und so damit Geld verdienen. China hat das zuvor schon in einigen Provinzen und Städten ausprobiert. Das macht man hier oft so, dass Dinge erst im Kleinen experimentiert werden, sozusagen, bevor es dann landesweit organisiert wird. Und es ist tatsächlich ein Emissionshandel, der größte der Welt werden könnte, wenn er denn irgendwann alle wichtigen Industriesektoren umfasst. Im Moment sind das, wie gesagt, nur Testläufe. Formell soll es 2020 richtig starten. Derzeit streitet man sich zum Beispiel noch um die Quoten. Also es sieht ja dann so aus, dass Lokal- oder Provinzregierungen Quoten zugesprochen bekommen, die sie dann an ihre jeweiligen Firmen aufteilen. Und sich da einig zu werden, das scheint nicht ganz einfach.
Bei Facebook hat uns Christian Kunz geschrieben, eine CO2-Steuer bedeutet einen Wettbewerbsvorteil für die Chinesen, die zu deutlich niedrigeren Umwelt- und Sozialstandards produzieren. Nutzen die Chinesen den Klimaschutz, den wir hier in Europa betreiben, wirtschaftlich aus?
Das glaube ich nicht, weil es ihnen einfach wahnsinnig darum geht, das auch in ihrem eigenen Land durchzusetzen. Ich habe ja eben schon gesagt, wie China selbst unter dem Klimawandel leidet. China hat, glaube ich, das muss man sagen, mittlerweile wirklich ein ernsthaftes Interesse am Klimaschutz, hat auch ein ernsthaftes Interesse, ein System zu installieren, das es erlaubt, Werte herunterzufahren oder Emissionswerte sozusagen zu managen. Und wenn man in China so die letzten Jahre bestimmte Dinge beobachtet hat, dann sieht man schon, dass durch bestimmte Marktmechanismen, wenn man den Leuten sagt, ihr könnt mit den und den Sachen Geld verdienen, dass dann bestimmte Dinge sehr gut funktionieren.
Axel Dorloff war das über Klimaschutz in China. Es gibt also ein langsames Umdenken, wobei die Betonung hier echt auf langsam liegt. Warum tun wir uns so schwer, unser Verhalten zu ändern, wenn es ums Klima geht? Das will ich jetzt von Professorin Ellen Matthies wissen. Sie ist Umweltpsychologin an der Uni Magdeburg und berät die Bundesregierung, wenn es um globale Umweltveränderungen geht. Frau Matthies, Sie als Psychologin, ist der globale Klimawandel für uns eine Nummer zu groß? Begreifen wir überhaupt, um was es da geht?
Naja, also ich denke, das ist sehr deutlich geworden in den letzten Monaten, dass die Bevölkerung das eigentlich ganz gut begreift, worum es geht. Da hat es ja dramatische, aufsehenerregende Demonstrationen gegeben. Und wenn wir uns angucken, was die Demoskopie weiß von den Menschen in Deutschland, dann ist das eben auch, dass eine große Mehrheit der Deutschen mehr Anstrengung im Klimaschutz will. Und zwar auch nicht erst seit diesem Sommer, sondern auch schon seit ein paar Jahren. Und die Mehrheit, da reden wir von 86%.
Ja, also wir wollen, aber tun wir auch genug?
Naja, die Frage ist, wer müsste eigentlich was tun, damit als Resultat so etwas wie eine große Transformation und Dekarbonisierung auch tatsächlich bei rauskommt? Ja? Was klar ist, ist, dass es viele Akteure gibt, die aktiv werden müssen. Wir tendieren dazu, dann immer ganz stark den Konsumenten in den Blick zu nehmen und zu sagen, wenn der das nur will, dann ändert sich auch alles andere. Aber das weiß man eben auch, dass Konsumentinnen alleine gar nicht so viel bewirken können, sondern politische Maßnahmen müssen ergriffen werden.
Das heißt, wir als Konsumenten, wir brauchen so ein bisschen einen Anstoß, vielleicht einen Tritt in den Arsch von der Politik?
Da muss man differenzieren. Also es gibt Menschen, die sind schon seit sehr langer Zeit sehr engagiert. Aber das reicht alleine nicht. Und letztendlich kann man auch auf Dauer nicht erwarten, dass Menschen ökologisch konsumieren, wenn das bedeutet, dass sie sich immer für das Kompliziertere und das Teurere entscheiden müssen.
10 Euro pro Tonne CO2. Übernächstes Jahr soll das kommen. Ist das für Sie ein starkes Signal? Da muss jetzt was passieren?
Na, als Psychologin bin ich da wirklich sehr besorgt. Ja? Also einmal, wenn man das umlegt auf den Benzinpreis, auf Heizölpreise und so weiter, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das eine Lenkungswirkung entfaltet. Das sind ja Preiserhöhungen, die sich in dem Bereich abspielen, wo es Tagesschwankungen gibt, ja, beim Benzinpreis oder beim Dieselpreis im Moment. Und da denke ich, wird nicht viel passieren. Und gleichzeitig aber auf einer anderen Ebene, nämlich wenn man sich anguckt, wie stark jetzt die Motivation eigentlich dafür ist, auch ambitionierte Maßnahmenpakete zu akzeptieren, sehe ich das mit großer Besorgnis, weil hier Menschen auch demoralisiert werden. Also das ist vielleicht das, was Sie mit Signal gerade angesprochen haben, weil man erhält ja den Eindruck, dass im Grunde genommen das Engagement und die große Bereitschaft, auch ambitionierten Klimaschutz mitzumachen, dass all das ja ignoriert wird. Also ich befürchte da eine Demoralisierung und aus psychologischer Sicht ist das problematisch.
Was wäre jetzt besser, einfach den Preis höher anzusetzen?
Also zunächst mal, das ist auch wirklich wichtig, es ist ja nicht nur der Konsument, der letztlich über alles bestimmt, sondern er bestimmt ja, wenn, dann nur sehr, sehr indirekt, ja, über unsere CO2-Verbräuche. Es gibt einige Stellen, da sind wir direkt unmittelbar verantwortlich, da können wir selber eine Entscheidung treffen. Aber in den meisten Bereichen ist es eben die Industrie, die selber CO2 emittiert in ihren Prozessen oder aber die Technologie herstellt, die dann letztendlich dann wieder zu mehr CO2 oder zu weniger CO2-Verbrauch führen kann. Und Industrie handelt betriebswirtschaftlich. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten, die haben ja nur zwei Möglichkeiten, also jetzt abstrakt gesprochen oder psychologisch gesprochen, die können entweder Investitionen tätigen, das heißt, die können sich entweder eine bessere Technologie anschaffen, damit sie langfristig weniger CO2 emittieren, also ein Auto, was weniger Sprit verbraucht, ein Elektroauto oder eine andere Heizungstechnologie oder ihr Haus dämmen, ja, um weniger Heizenergie zu verbrauchen. Oder aber sie können in ihrem täglichen Handeln ihren Konsum einschränken.
Bei Facebook hat uns unsere Userin Renate Helm geschrieben, CO2-Steuer ist wie Ablasshandel. Machen wir es uns vielleicht mit so einer Steuer auch zu einfach?
Wir haben eine Subvention, das heißt, wir haben Umweltkosten, die entstehen durch fossile Technologien. Und wenn man diesen fossilen Technologien einen Preis gibt, das macht man ja deswegen, damit die Verursacher, die Akteure, die das verursachen, auch, dass man sozusagen die Konsequenzen des Handelns auch an diejenigen zurückspiegelt, die unmittelbar dafür verantwortlich sind. Und das funktioniert. Muss man nicht dran zweifeln. Und das ist kein Ablasshandel, sondern es ist im Grunde genommen, es ist ein Abbau einer bisherigen Fehlsteuerung. Und dann kann man darauf hoffen, dass tatsächlich dann das klimaschonende Handeln, das richtige Handeln, das, was im Sinne unserer gesellschaftlichen Ziele ist, dass das eben nicht mehr bestraft wird, sondern dass das die bevorzugte Variante wird.
Das war der Weltspiegel-Podcast. Zahlen fürs Klima, ist eine CO2-Steuer die Lösung? Redaktion Brigitte Abold, Eva Korell und Laura Hautkamp. Am Mikrofon Björn Dahlke.